Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Ja, herzlich willkommen beim Podcast Mamala Papp. Mein Name ist Maria, ich bin Journalistin und ich interviewe heute Nicole Nötzel. Das heißt, wir machen heute einen Seitenwechsel. Bist du bereit?
Oh, ich weiß nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall bereit. Ich freue mich auf das Gespräch, aber es ist auch ein bisschen ungewohnt. Aber wir machen den Seitenwechsel und setzen uns heute an die anderen Mikros. Ich bin Gast, du bist die Moderatorin der Sendung und ich freue mich drauf.
Okay, wir wechseln.
Ungewohnt.
Ja. Okay, zu Gast ist heute Nicole Nötzel, Moderatorin, Journalistin, Podcasterin. Sie hat ein Modelabel, sie ist Mama und hoffentlich erfahre ich heute noch vieles mehr. Wie fühlt sich das für dich an, heute auf der anderen Seite zu sitzen und Gast zu sein?
Also erstmal muss ich sagen, das ist ja eine tolle Anmoderation, was ich da alles bin. Wenn du das sagst, hört sich das ja mega an. Also was für einen tollen Gast. Und ich denke so, hä, das bin doch nur ich. Also ja, es ist total ungewohnt. Ich bin ja gerne die Fragen stellt und die Informationen oder die Geschichten aus den Leuten gerne rauslockt oder dazuhört. Das ist tatsächlich voll ungewohnt. Ich bin heute null in meiner Komfortzone und auch wenn wir uns schon lange kennen, Maria, ist das hier echt eine Therapie, weiß ich nicht. Also ist schon anders, fühle mich unsicher.
Gibst du die Kontrolle gerade ab?
Ja. Ja, gebe ich. Man kann natürlich immer noch in den Antworten überlegen, was ich sage, aber schon so ein bisschen so. Wir haben ja auch nicht abgesprochen, was du fragst. Du hast eine lange Vorbereitungsliste mit, habe ich gesehen. Aber ich weiß nicht, worum es geht und deswegen bin ich da schon gespannt. Aber ich freue mich auch. Also du bist die allerbeste Journalistin, die ich mir vorstellen könnte für dieses Gespräch. Nutze es nicht aus.
Ich nutze es nicht aus. Was beschäftigt dich heute?
Ja, was beschäftigt mich heute? Wir sind einen Tag nach der Bundestagswahl gerade. Ich habe mir ja letzten Abend viel Gedanken gemacht über die Ergebnisse. Ich fand diesen Wahlkampf sehr anstrengend und mich besorgen einige Tendenzen in Deutschland gerade, die so grundsätzlich unsere Demokratie betreffen, die ich für doch fragiler halte, als ich früher vielleicht als Mensch in der Schule gedacht habe. Auf der anderen Seite, journalistisch gesehen, ist es ja sehr spannend, was gerade in Deutschland passiert. Und das beschäftigt mich gerade. Das ist gerade erst ein paar Stunden her, das ist noch gerade alles so in meinem Kopf.
Abgesehen von diesem großen Überthema, was beschäftigt dich noch? Was beschäftigt dich im Kleinen? Was ist bei dir los gerade?
Also beruflich tatsächlich viel. Ich mache viele schöne Filme und habe tolle Gäste, sowohl im Podcast als auch in meinen WDR-Reportagen. Das finde ich gerade super, also so viele schöne Geschichten wieder zu erleben und zu gucken, ob man da den Menschen etwas weiterbringt thematisch. Das ist da gerade das. Privat ist jetzt so, also wir haben jetzt die ersten schönen Frühlingstage, wo ich gerade dann so hoffe, oh mein Gott, jetzt kann man so langsam wieder die schönen Klamotten, die leichteren Klamotten, dass die Leichtigkeit grundsätzlich darf gerne wiederkommen, da freue ich mich gerade. Ich habe heute Vögel gesehen, die Nester bauen, also das ist gerade schön. Ich hoffe, dass dann jetzt nicht noch so ein Backlash kommt von den Temperaturen. Das ist gerade so und sonst lerne ich gerade ganz neu Arabisch, was viel Zeit von mir in Anspruch nimmt, weil ich gerne das ist die erste Sprache, die ich lerne, wo ich die Buchstaben nicht lesen kann, also voll die Herausforderung, aber eine gute Herausforderung, das nimmt gerade Zeit ein und da fühle ich mich tatsächlich parallel zu meiner jüngeren Tochter, sie ist ja in der ersten Klasse und ich bin jetzt auch in der ersten Klasse. Ich lerne lesen und das ist eine schöne Erfahrung irgendwo. Aber auch, also ich möchte es gerne lernen, ich möchte die Schriften gerne lesen können. Ich glaube, ich brauche das beruflich und ich hätte sie als Arabisch jetzt vielleicht privat für mich so nicht ausgesucht. Da hätte ich mir wahrscheinlich eine andere Sprache ausgesucht, aber ich denke, sie ist wichtig und ja, das ist eine Herausforderung, die auch mich beschäftigt, also die auch meine Zeit und meine Aufmerksamkeit auch in Anspruch nimmt.
Kannst du schon was auf Arabisch sagen oder lesen? Also ein Wort vielleicht?
Ein Wort ist Shukran, das heißt Danke, das habe ich jetzt gelernt. Ich habe jetzt erst 3 Stunden gehabt. Mein Lehrer ist sehr, sehr streng, aber der ist super. So ein bisschen wie Albus Dumbledore in Hogwarts ist der sehr streng. Ich muss auch Kalligraphie lernen, also die Buchstaben schön schreiben. Und ich möchte gerne schon 5 Schritte weiter sein. Ich möchte gerne schon Worte haben, aber er sagt, nein, erstmal müssen wir die Buchstaben lernen und wenn die gut sind, dann kommen die Worte. Aber Shukran habe ich schon, also danke.
Warum brauchst du das beruflich? Warum ist dir das so wichtig?
Also wir haben ja, ich bin ja im Ruhrgebiet und es gibt sehr viele arabische Familien oder Menschen, die Arabisch sprechen, mit denen ich drehe, mit denen ich zu tun habe. Und es gab eine Situation, das ist jetzt schon 1,5 Jahre her, habe ich live berichtet von einer Demonstration in Essen. Die war angemeldet als Pro-Palästina-Demonstration. Und das war schon eine herausfordernde Aufgabe, da live zu berichten, weil das Thema Israel-Palästina ist natürlich hoch aufgeladen und es gibt zum Beispiel Liedtexte oder Flaggen, die sind verboten. Das ist aber, die Linie ist da ganz fein, was verboten ist und was nicht. Jedenfalls habe ich mich da ganz gut vorbereitet, aber diese Demonstration ist komplett umgeschlagen und war letztendlich waren da sehr viele Demonstranten, die hier quasi den Kalifatstaat ausgerufen haben. Es waren ganz viele, es waren eigentlich alle Flaggen auf Arabisch und ich hatte ein ungutes Bauchgefühl während dieser Reportage, aber ich konnte nicht sehen, weil ich nicht lesen konnte tatsächlich. Und auch die Polizei, mit der wir da immer im Austausch waren, die hatten auch Übersetzer dabei. Es hat mir einfach nicht geholfen. Ich habe mich blind gefühlt. Und das seit diesem Moment, der sehr herausfordernd war beruflich, habe ich mir gedacht, ich möchte das Arabisch lernen, weil nur das mir helfen wird und auch um Vertrauen zum Beispiel aufzubauen bei Menschen. Wir wurden da auch sehr feindlich behandelt als Journalisten und man hat quasi den Menschen da verboten, mit uns zu sprechen. Und ich glaube, hätte ich ein bisschen Arabisch gesprochen, hätte ich mich erklären können, weil ich wirklich die besten Absichten hatte. Ich hatte gar keine schlimmen Absichten. Ich wollte die Leute wirklich fragen, warum demonstrieren sie hier? Und ich glaube, dass die Gruppe auch tatsächlich heterogener war, als man später dann am Tag in der Bild-Zeitung lesen konnte. Aber das war der Moment, wo ich dachte, ich brauche die Sprache. Und da kann ich mir 5 Übersetzer holen, ich möchte das selber lernen. Und tatsächlich ist es auch so, ich habe da schon ganz großen Respekt vorgehabt, weil, wie gesagt, ich kann die Buchstaben nicht lesen. Ich finde sie, die Sprache ist nicht so leicht ins Gehör, nicht so gängig, weil es gibt keine Lieder im Radio, die man hört, Englisch oder Französisch oder Italienisch oder Spanisch, das hört man immer mal. Da habe ich so mit der arabischen Sprache keine Berührung. Daher ist es eine Herausforderung. Aber jetzt, wo ich mich mit den Buchstaben beschäftige, und die sind wirklich schön, es gibt einen Buchstaben, das M zum Beispiel, der sieht aus wie eine elegante Frau, ja. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist das einfach dann, wie mit allen Dingen, findet man dann Anknüpfpunkte. Und ich möchte das gerne einfach lesen können. Mein Arabischlehrer hat mir letzte Woche ein Buch geöffnet und meinte so, das wirst du irgendwann können. Habe ich so gelacht und er so, ja, du lachst, aber du wirst es irgendwann lesen können. Und ich hoffe, aber wie gesagt, ich bin noch ganz am Anfang.
Wie wichtig ist dir Sprache oder wie wichtig ist dir deine Stimme, eine Stimme zu haben?
Sehr wichtig, also bei beiden Punkten sehr wichtig. Ich glaube, Sprache, Worte haben wirklich eine Macht. Also du kannst ja, das hat sogar auch so ein bisschen was, wie die Juristen immer oder die Anwälte immer von beiden Seiten argumentieren. Ich kann dieselbe Sache kann ich, wenn ich die Worte benutze, negativ ausdrücken oder positiv. Und ich kann jemandem etwas Positives mitgeben oder etwas, ich kann ihn runterziehen. Das sind letztendlich auch nur Buchstaben, aber wenn man sie bewusst benutzt, haben sie eine Macht, ganz klar. Und eine Stimme zu haben, ist, glaube ich, da kommen wir wieder zur Wahl zurück, ist grundsätzlich sehr wichtig und man sollte sie einfach bewusst nutzen. Also mir blutet wirklich menschlich und journalistisch das Herz, wie gerade auf der Welt mit Information und bewusster Desinformation umgegangen wird und dass Wahrheiten keine mehr sind und dass Menschen so in die Irre geführt werden, ganz bewusst. Das finde ich fürchterlich, weil es eigentlich ja der Kern meines Berufes ist, Leute aufzuklären oder Leuten etwas bewusst zu machen. Und da gibt es gerade viele, viele Kräfte, die uns Journalisten, aber auch jedem Menschen auf der Welt eigentlich Knüppel zwischen die Beine werfen, weil wir nicht mehr wie vielleicht noch vor 5 oder 10 oder 20 auf jeden Fall Jahren wissen, das ist eine gute Quelle. Da, wenn ich da was lese oder da was höre, dann kann ich darauf vertrauen, dass diese Information wahr ist oder wichtig für mich. Und das ist ja heutzutage gar nicht mehr. Wir werden bombardiert mit sinnlosen, falschen, bewussten Falschinformationen. Und das macht nichts Gutes mit uns Menschen. Da müssen wir wieder sehen lernen und da müssen wir wieder durch diesen Wald, diesen wirklich dichten Wald herausfinden. Da sehe ich auch eine meiner Rollen in der Zukunft für Kinder, aber auch für Erwachsene einfach. Ich sehe das auch, was zum Beispiel ältere Menschen so in WhatsApp-Gruppen teilen, die verbreiten etwas weiter, ohne das geprüft zu haben. Ich spreche da jetzt die Generation meiner Eltern an. Und auch da, also Manometer, Information ist eine neue, wichtige Währung geworden. Die ist wichtiger als vielleicht jemals zuvor. Zumindest kommt es mir so vor. Man sieht es ja auch, was zum Beispiel Elon Musk versucht, nachdem er Twitter übernommen hat, will er jetzt gerne ChatGPT, also OpenAI, kaufen. Er möchte Informationen. Und das ist das, was wir alle von uns in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr unter Kontrolle haben, dass wir es preisgeben. Aber die Informationen, die halt gerade unterwegs sind, die meisten sind einfach entweder irrelevant für uns und trotzdem bombardieren sie uns und beschäftigen uns und auch zum Teil falsch. Und das ist echt übel.
Gibt es denn die eine Wahrheit oder gibt es viele Wahrheiten?
Klar, es gibt niemals die eine Wahrheit, weil selbst ein Fakt quasi wird unterschiedlich aufgenommen. Also ein Beispiel, gestern am 23. Februar 25 wurde in Deutschland der neue Bundestag gewählt. Wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt die Prozente der Parteien aufzähle, ist das erstmal Fakt. Das sind die ausgewählten Stimmen. Aber für jeden von uns heißen sie was anderes. Der eine freut sich, dass seine Partei viele Punkte geholt hat, der andere nicht. Also eine Information ist immer subjektiv belegt und bedeutet dann natürlich auch etwas anderes. Und auch da lese ich gerade ein sehr interessantes Buch, das heißt Nexus, da geht's um unser Informationszeitalter. Und auch da, das habe ich gestern erst gelesen und da beschäftige ich mich auch gerade mit. Ich habe immer gedacht tatsächlich, eine Information ist das Essentielle. Also wenn wir eine Information haben, dann muss es reichen. Aber eine Information dient nicht nur Menschen Wissen beizubringen, sondern eine Information dient vor allem dazu, und das sieht man gerade bei den Populisten, wie sie es gut ausnutzen, da muss man sagen, Chapeau, wie sie Verbindungen schaffen, also wie sie Menschen miteinander verbinden. Und es kann sogar eine Lüge sein, es ist letztendlich egal, aber sie schaffen eine Gemeinschaft und diese Gemeinschaft hat Kraft. Das heißt, eine Information ist viel, viel mehr als nur ein Fakt, zum Beispiel, das kann man auch nicht gleichsetzen, aber sie bedeutet für unterschiedliche Menschen etwas. Und wir müssen, glaube ich, auch alle Menschen, die in den verbalen Berufen, Wortberufen arbeiten, da auch nochmal drüber nachdenken, was wir mit Informationen machen, weil ich mich oft aufrege, wenn ich zum Beispiel auf Instagram irgendwie so eine Definition poste, zum Beispiel, was ist Populismus? Ich denke mir, Mensch, toll, da müssen doch jetzt Leute wissen. Nein, es muss anders rübergebracht werden. Wenn sie es nur lesen, das bedeutet, es macht mit denen emotional gar nichts und das verbindet sie auch nicht. Aber wenn ich zum Beispiel sage, wenn wir diesen Menschen zum Beispiel oder bestimmten Menschen glauben, dann wird das für uns Konsequenzen haben. Wir werden keine Einheit mehr sein, wir werden Rechte verlieren, unsere Kinder werden so eine gute Welt nicht mehr haben, wie wir sie jetzt haben. Dann macht das was mit jemandem. Deswegen sind Informationen und was sie mit uns machen extrem wichtig.
Ich komme zu einem leichteren Thema.
Ja.
Was aber natürlich trotzdem wichtig ist, und zwar die Redewendung Papperlapapp heißt ja sowas wie Unsinn oder Quatsch. Wie bist du denn auf den Namen Mamalapapp gekommen? Und was steckt dahinter? Was ist die Idee dahinter? Was soll der Name sagen?
Genau, Papperlapapp sagt man ja auch so, ich finde, das muss nicht ganz so unbedingt nur negativ belegt sein, sondern so, ey, das ist doch, Papperlapapp, mach doch einfach, also so Hände quasi sauber machen und über die Schulter werfen, so, ne, es ist doch nichts, was regst du dich darüber auf, Papperlapapp, das stimmt doch gar nicht so. Und also Mamalapapp hat tatsächlich meine ältere Tochter erfunden, ich weiß nicht, doch wahrscheinlich liegt es daran, weil wir haben in unserer Wohnung ein kleines Kunstobjekt, da steht Papperlapapp drauf. Und irgendwann hat sie mal gesagt, warum heißt es denn Papperlapapp, warum heißt es nicht Mamalapapp? Also dieses Wort habe ich mir gar nicht selber ausgedacht, sondern meine Tochter. Und das fand ich sofort gut und habe das gesichert quasi, also die Wortrechte auch an diesem Wort Mamalapapp mir gesichert. Und das hat lange in der Schublade geschlummert. Und ich wusste nicht, was ich damit vorhatte. Ich glaube, ich wollte erstmal einen Blog machen oder so eine Homepage. Und dann ist es jetzt letztendlich ein Podcast geworden. Aber für mich bedeutet Mamalapapp, wir Frauen müssen so viel regeln. Wir haben so viele To-Do-Listen, wir haben so viele Aufgaben jeden Tag und das ist erstmal nur zu Hause, dann, wenn wir berufstätig sind, noch im Job, dann familiär, dann sozial. Also wir haben einfach so viele Fenster quasi, wenn man jetzt hier bei Windows redet, Fensterchen auf oder Tabs auf, wenn wir im Internet recherchieren, die laufen alle und wir machen das alle und wir kriegen, es wird so als selbstverständlich angesehen. Es ist aber nicht selbstverständlich. Das sage ich ja, versuche ich auch wirklich in jedem Podcast immer am Ende mindestens zu sagen, dass wir Mütter die wahren Superheldinnen sind, weil wir so viel machen, ohne uns dafür irgendwo groß wie so ein Egomane hinzustellen und sagen, oh, wie geil, ich habe den Tag wieder geschafft und habe wieder 35.000 Aufgaben erledigt. Und ich finde, da gehört Mama la Papp auch so ein bisschen zu. Es ist so Mama la Papp, reden wir nicht drüber, aber wir machen es einfach. Und so ist der Name gekommen.
Ist denn der Podcast Mama la Papp eher für Mamas oder für Papas?
Ich würde sagen, es ist ein Familienpodcast, weil wir wirklich viele Themen, weil es Themen gibt, die jede Familie betreffen. Der Fokus liegt auf den Müttern, aber es gibt auch einige Folgen, die speziell für Väter sind oder sich um das Vatersein drehen. Und ich bekomme auch immer wieder E-Mails oder Nachrichten auch von Vätern, die sagen, gut, dass du das Thema aufgegriffen hast, aber klar, der Fokus ist schon mehr auf die Mutter, aber es ist ein Familienpodcast.
Du hast mittlerweile über 100 Podcast, wie sagt man im Plural?
Podcast-Folgen, würde ich sagen.
Okay, also du hast über 100, eigentlich schon über 120 Podcast-Folgen. Mhm. Und wenn man sich so die Themen anguckt, das ist ein ganzer Blumenstrauß voller Themen, völlig verschieden. Wie kommst du auf die Ideen der Themen? Wo begegnen sie dir?
Unterschiedlich. Also zum Teil sind sie Themen, wo ich immer schon mal neugierig war und mir denke, das möchte ich mal geklärt haben. Also jetzt vor ein paar Folgen ging es um das Thema Kinderängste. Das wollte ich immer schon mal mit jemandem besprechen, der das erklären kann. Da habe ich auch eine tolle Gesprächspartnerin gehabt, Sabine Hertwig, die ist Erzieherin und auch systemische Familientherapeutin. Die konnte mir das total gut erklären, dass es einfach bestimmte Phasen bei Kindern gibt, wo bestimmte Ängste vorkommen. Also das ist eine Möglichkeit. Dann laufen sie mir tatsächlich die Themen manchmal über den Weg. Also wenn ich einfach von anderen Eltern höre, Mensch, bei uns ist gerade das Thema oder hier bei uns in der Familie, dass das Thema zum Beispiel Screentime und Smartphone bei den Kindern irgendwie gerade so ein Thema ist, wo ich denke, das ist interessant, / problematisch, dann greife ich mir das auf. Aber am meisten freue ich mich, wenn Zuhörerinnen sich bei mir melden und sagen, ich würde gerne mal darüber sprechen und ich würde das gerne mit dir besprechen, weil ich finde, dass du das gut machst. Da war letztes Jahr, hat sich Lisa Quill bei mir gemeldet, mit einem sehr ernsten Thema. Und da habe ich mich total gefreut, dass sie mich ausgewählt hat, um darüber zu sprechen. Und das ist das Schönste, also wenn Menschen sich bei mir melden und ich würde gerne mit dir darüber sprechen. Das sind so die drei Quellen.
Du bist ja selber Mama von zwei Töchtern, einer noch sehr jungen im Grundschulalter und schon einer Teenager-Tochter. Sind das auch manchmal eigene Themen, die du dann quasi mit einbringst in deinen Podcast?
Auf jeden Fall. Also klar, alle Mütter und Väter kennen das. Wir sind in unterschiedlichen Lebenssituation, weil unsere Kinder jünger oder älter sind, aber letztendlich machen wir ganz viel, spielt sich ganz viel parallel ab bei den Familien und auch bei meinen Kindern kommen Themen auf jeden Fall. Also zum Beispiel hat letzte Woche meine große Tochter mir erzählt, dass sie im Politikunterricht gelernt hat, dass Kinder ab 7 schon eine politische Partei gründen können. Fand ich mega, habe ich direkt ein Reel zu gemacht zum Beispiel, ja, oder das hört man dann aber auch in den Folgen, wenn es ein persönliches Thema ist. Also wir hatten letztes Jahr ein Riesenthema mit der Plattform Roblox, wo man halt Spiele spielen kann. Und da hatten wir, meine große Tochter hat da sehr viel gespielt und wir hatten da tatsächlich dann auch ein finanzielles Problem, weil die Plattform hat ihr Geld oder wollte uns Geld abziehen. Und dann habe ich mir da Experten zugesucht, die sich mit der Plattform auskennen und dann haben wir darüber auch eine Folge gemacht. Auf jeden Fall, also persönliche Themen sind ganz viele dabei oder auch Paarthemen oder medizinische Themen. Es ist ja alles, wir Mütter, je älter unsere Kinder werden, deswegen parallel dazu verändern wir uns auch, ne? Also ich beobachte jetzt zum Beispiel auch Frauen, wo die Kinder Teenager sind, also quasi jetzt, wo so das Frausein erblüht und parallel bei den Müttern kommt die Menopause dazu, also wo so ein bisschen, könnte man böse sagen, etwas verblüht. Und da ist die Frage, wie sind da die Parallelen oder nimmt man diese Entwicklung in der Familie dann nochmal, um sich selber neu zu sehen? Also das beobachte ich bei mir und auch bei ganz vielen anderen Familien. Da sind einfach so viele Themen und ich hätte, muss ich auch sagen, nicht gedacht, dass es so viele Themen gibt. Aber das Leben verändert sich ja, die Lebensphasen auch und dann kommen auch wieder neue Themen dazu.
Verfolgst du eine bestimmte Erziehungsstrategie?
Puh, ich weiß nicht, wie unsere Erziehungsstrategie, wie die heißt. Ich würde mich als liberal bezeichnen. Also anders als meine Eltern mich erzogen haben, das war autoritär, da hatte ich als Kind nichts zu sagen. Das hat mein Papa tatsächlich auch früher mal selbst gesagt, Kinder und Fische haben nichts zu sagen. Das hat mich tief in meiner Persönlichkeit auch schon als Dreijährige getroffen, weil ich einfach das nicht verstanden habe, wie ich nicht gleichwertig sein kann wie die anderen Mitglieder in der Familie oder wie ein Erwachsener. Warum ist da ein Unterschied? Und das mache ich auf gar keinen Fall. Also meine Kinder haben ein gleichwertiges Wort, natürlich nicht die gleichwertige Verantwortung, aber wenn wir was besprechen, dann möchte ich ihre Stimme dazu hören oder ihre Meinung. Ich versuche sie ernst, nicht, ich versuche nicht, Bullshit, ich nehme sie ernst. Und wir sind hier eine kleine Demokratie, so würde ich das sagen. Und auch so gehen sie auch mit uns um und wir, also unsere Basis ist argumentieren oder Standpunkte erklären und so machen sie das auch. Und deswegen würde ich, glaube ich, sagen, so wenn vielleicht à la Jesper Juhl, wenn man den kennt, also ich würde sagen, wir sind eher liberal. Aber der Punkt ist halt auch, ich habe nie, auch nicht als meine Kinder Babys waren, in Babysprache mit denen gesprochen. Ich persönlich empfinde das auch als so ein bisschen respektlos. Also das ist, sind für mich immer normale, es sind für mich immer Menschen gewesen, auch wenn sie nur ein paar Monate alt waren. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ich konfrontiere sie mit fast jedem Thema, was mich auch in meinem Leben beschäftigt. Also die Wahlen waren jetzt zum Beispiel auch bei uns ein Thema. Oder Kriege, das ist etwas, so was halte ich nicht fern. Oder bei uns war auch ganz schnell klar, wer der Osterhase ist oder der Nikolaus oder der Weihnachtsmann. Das ist dann halt der Gegenpart vielleicht. Bei manchen Familien ist das bewusst lange aufrechterhalten, um da so eine künstliche, aus meiner Sicht künstliche heile Welt zu zeigen. Ich mache das natürlich auch altersgerecht, aber bei uns ist das Leben so, wie es ist.
Was war denn deine letzte schwierige Situation, die du meistern musstest als Mama? Oder die letzte oder überhaupt eine schwierige, wo du dich jetzt noch so dran erinnerst?
Tatsächlich bei meiner großen Tochter dieses Problem mit Roblox, weil das hat uns sehr beschäftigt, weil uns das erst aufgefallen ist, dass Geld abgebucht wurde, als wir einen Kontoauszug vom Konto meiner Tochter gesehen haben. Und da waren schon viele, viele Abbuchungen. Und da sind wir dann erst, da ist mir das erst aufgefallen. Dann haben wir mit unserer Tochter gesprochen. Und da war dann so krass, also da ist etwas im Heimlichen passiert. Das konnte sie gar nicht merken. Also ihr war gar nicht bewusst, dass das Geld abgezogen wurde. Aber sie hat halt quasi im Heimlichen etwas gespielt, was wir als Familie ganz anders besprochen hätten, hätten wir das gewusst. Also das fand ich ein schwieriges Thema. Ich wollte da auch nicht ausflippen, obwohl das mein erster Impuls war. Ich wollte erst mal herausfinden, weißt du denn, wo du da Geld ausgegeben hast und so. Also das war so das Thema, dann auch ihr das nicht zu verbieten, sondern damit daraus gut rauszukommen. Wir versuchen jetzt, das Geld zurückzukriegen. Aber es kann sein, dass du das nicht zurückkriegst. Das heißt, dass dieses Geld von deinem Konto für immer fehlt. Also das war jetzt so das. Und das bei meiner kleinen Tochter, das war, oder bei meiner jüngeren Tochter letztes Jahr, das war das Thema in die Schule kommen. Das hat mich sehr beschäftigt, weil sie ist eigentlich ein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht und sehr selbstbewusst ist, aber der Eintritt in die Schule, das hat ihr schon Probleme bereitet. Und da habe ich mir viel Sorgen gemacht, wie das wohl so ist. Das war dann das Letzte, würde ich sagen. Jetzt das sind die Punkte, wo ich jetzt, die mir jetzt einfallen, sonst. Ja, habe ich nichts im Kopf.
Du sprichst ja in deinem Podcast auch oft die Frau als Person an, als Einzel-Ich. Wann bist du Einzel-Ich?
In kleinen Inseln, die ich mir versuche so oft es geht, zu nehmen, aber natürlich sehr wenig. Ich wäre gerne mehr Einzel-Ich. Das fängt zum Beispiel damit an, dass ich hier bei uns zu Hause keinen Raum habe. Also jeder von uns hier in der Familie hat einen Raum, ja, so den er abschließen kann oder zumindest eine Tür schließen kann. Das habe ich nicht. Und das geht gerade aus baulichen Gründen nicht. Vielleicht kann man auch noch mal was ändern, aber ich hätte gerne meinen Raum, also den ich dann auch so gestalten würde, wie es mir persönlich gefällt. Aber Einzel-Ich bin ich zum Beispiel, wenn ich mir für mich ein Buch lese, was nur mich interessiert, oder wenn ich mir etwas Leckeres zu essen mache, wo ich weiß, das ist was Gutes, oder wenn ich mich draußen in die Sonne setze. Gestern war so schöner Frühlingstag, dann einfach so bei mir bin. Das bin ich wenig, aber das versuche ich mir schon zu nehmen, diese Inseln, weil sie wichtig sind und weil ich auch gerne ich bin. Ich bin auch gerne Mama, ich bin auch gerne beruflich unterwegs, was auch natürlich viel mit mir selber zu tun hat, weil ich, das ist auch ein Teil von mir. Aber jetzt nur ich als, ach, das ist eigentlich auch eine interessante Frage, was bin ich eigentlich nur als ich, wenn ich keinen Beruf, keine Mutter bin, also ne, wenn diese ganzen Jobs da wegfallen. Aber ich versuche mir das schon auch, diese Inseln so zu nehmen. Oder wenn ich einen anstrengenden Tag hatte und ich freue mich auf ein Bad, dann mache ich mir das Badezimmer schön, so ein schönes Licht, schöne Musik und mache mir dann so ein Bad. Da würde ich sagen, bin ich ich, ja.
Erlebst du manchmal Mamas, die in so einer Symbiose mit ihren Kindern sind, die sag ich mal, in der Formulierung auch schon so sind, wir gehen jetzt dahin, wir lernen jetzt schwimmen, wir lernen jetzt reiten, wir kommen jetzt gerade in die Schule. Wie siehst du sowas? Ist da eine Gefahr? Machst du dir Sorgen oder findest du das total okay? Also Symbiose zwischen Mama und Kind?
Ich glaube, dass das gefährlich ist für beide. Ich glaube, also das heißt ja nicht, dass man nicht ein enges Verhältnis zu seinem Kind haben kann, aber wir lernen, ja, kann man natürlich auch so lustig sagen, wir lernen jetzt schwimmen und klar heißt das auch, man muss das Kind zum Schwimmunterricht fahren und man fiebert damit, schafft es das Seepferdchen, aber ich glaube, was du meinst, ist eher, dass man verschwindet als Mensch, dass man sich da komplett meint, als Mutter aufgeht. Und das glaube ich nicht. Also es kommt, es wird irgendwann zurückkommen. Und das habe ich in ganz vielen, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis aus meiner Podcast-Reihe. Egal um welches Thema es geht, ob du ein schwerkrankes Kind zu Hause hast, ob es um die Beziehung zu deinem Partner geht, es ist eigentlich egal. Unsere Aufgabe als Mütter, aber auch grundsätzlich als Mensch, ist es gut zu uns zu sein. Wenn wir uns nicht um uns kümmern, es macht keiner. Wir kümmern uns, das liegt in der Natur der Frau und natürlich auch in der Rolle der Mutter, wir kümmern uns um alle. Wir essen meistens am Ende, wir ziehen uns meistens zu Schluss an. Alle anderen sind erstmal fertig. Oder wir kümmern uns, auch wenn wir berufstätig sind, dass es zu Hause schön ist. Diese Aufgaben, die nehmen wir uns alle. Aber wenn wir nicht darauf achten, dass es uns gut geht, dann werden wir uns verlieren und das wird irgendwann mal zurückfeuern. Das wird sich äußern in, ich bin unglücklich, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, und das sehe ich total kritisch und finde das auch nicht gut. Aber manchmal ist es ja auch so, dass die Menschen dann oder die Mütter dann es so eine Phase haben oder eine lange Phase haben, wo sie das machen, aber vielleicht dann irgendwann auch selber drauf kommen. Aber ich heiße das überhaupt nicht gut, sondern du musst schon irgendwie versuchen, du zu bleiben. Und das ist nicht leicht, weil die ganzen Aufgaben kommen und die Wünsche von den Menschen kommen. Und je älter die Kinder werden, desto leichter wird es auch wieder. Aber es ist schon ein krasser Prozess.
Wirst du noch überrascht in deinem Podcast von deinen Gästen?
Auf jeden Fall. Also fast jedes Mal. Selbst bei einem Thema, das ich für mich jetzt schon abgehakt habe, zum Beispiel, also ich stille ja nicht mehr, aber selbst bei so einem Thema gibt es immer noch neue Erkenntnisse oder gute Punkte, wo man denkt, krass, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist so bereichernd. Deswegen liebe ich das. Ja, eine Kleinigkeit hat mir letztens auch eine Anwältin gesagt bei einem Dreh, die meinte, ja, ich habe hier einen Podcast gehört zum Thema Scheidungen und wenn die Familie auseinanderbricht. Hat ja die Gesprächspartnerin gesagt, man soll sich eine eigene E-Mail-Adresse zulegen, damit die alle E-Mails vom Ex-Partner nur dahin gehen und dass du dann wirklich auch nur bewusst diese E-Mails öffnest, wenn du Lust hast, sich damit zu beschäftigen und nicht dein Handy mit WhatsApp zugeballert wird. Das ist eine Kleinigkeit, aber das ist eine Großigkeit in diesem Thema zum Beispiel. Und solche Sachen, diese Kernsätze, die gibt es wirklich fast bei jedem Thema, wo ich denke, krass, wusste ich nicht. Und ich denke, wir als Journalistinnen, das wird dir ähnlich gehen, wir kennen ja schon so viele Sachen oder wir dürfen diese Sachen also wirklich von der Quelle sehen und sprechen schon mit vielen Menschen, aber man wird immer noch überrascht und das ist auch gut so.
Du recherchierst dir deine Themen an, jetzt für den Podcast, du führst Vorgespräche, du hast den Podcast. Wann werden denn wirklich die besten Sachen erzählt?
Danach. Am Ende oder danach. Tatsächlich tun sich manchmal, wenn der Podcast aufgenommen ist, dann auch nochmal andere Themen auf. Das ist der Klassiker, dass man dann nochmal so Informationen erhält. Die versuche ich dann aber thematisch dann doch irgendwie nochmal aufzugreifen. Wenn die Leute dann so ihre Pflicht, in Anführungsstrichen, das ist ja auch eine schöne Pflicht, aber die dann getan ist und wenn man dann so erleichtert ist, dann kommen oft nochmal zwei, drei krasse Informationen danach, wo ich denke, sollen wir das nochmal vielleicht doch nochmal mit reinnehmen oder können wir da ein Reel zu machen, weil es wichtig ist, aber das ist oft, ganz oft so.
Hast du einen Wunsch oder eine Vision für deinen Podcast?
Also ich wünsche mir, dass die Themen weiterhin so gut kommen und dass sie sich ergeben. Und was ich mir wünschen würde, wäre einen Sponsor für meinen Podcast. Ich fände es toll, wenn, das ist eine quasi ehrenamtliche Sache. Ich mache das ja kostenfrei von meiner Zeit und finde es auch wichtig. Also es sollte eine gute und zugängliche, kostenlose Bibliothek für die Hörerinnen und Hörer sein. Aber es wäre schön, wenn ich einen Sponsor hätte, dann könnte ich vielleicht auch manchmal Reisen machen, die jetzt vielleicht nur remote gehen mit Computer, aber ich könnte dann öfter zum Beispiel vielleicht nach Berlin oder Hamburg fahren und da recherchieren oder aber die Aufnahmen echt machen. Und ich fände es toll, wenn es eine Fernsehsendung geben könnte, die Mama La Papp heißt, weil ich glaube, dass man sich das auch gerne anschauen könnte, vielleicht so auf dem Sender Sixt oder sowas, wo man einfach, ich glaube, das ist auch gut, was wäre zum Anschauen.
Ich habe dich am Anfang gefragt, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich jetzt?
Jetzt fühle ich mich gut, weil ich über schöne Sachen reden könnte, die mir wichtig sind und auch, dass die ja auch ein Teil von mir sind. Also Mama La Papp ist auch ein wichtiger Teil von mir. Ich verdiene damit zwar kein Geld oder noch kein Geld, aber ich plane das so ein wie Arbeitsthemen, also wie Arbeitstermine. Und all diese Sachen, die ich gerade angesprochen habe, die machen mir Freude und die bereichern mich und die sind einfach schön. Und so, ich weiß nicht, wie der Gesichtsausdruck jetzt ist, musst du selber beschreiben, aber ich fühle mich jetzt, das, was ich am Anfang erzählt habe, das ist jetzt irgendwie weg.
Also du siehst jetzt gelöst aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das war auch schon der Podcast von Mama La Papp. Zu Gast war heute Nicole Nötzel, die sonst den Podcast moderiert und heute mal die Seiten gewechselt hat. Dankeschön.
Ich danke dir, liebe Maria, und ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr Ideen habt, dann meldet euch gerne. Themenvorschläge sind natürlich immer willkommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bitte sagt es weiter, verteilt ein paar Sternchen oder schreibt einen schönen Kommentar bei Spotify oder auf welcher Plattform ihr es auch immer hört. Und wir wünschen euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Wir wissen ja nicht, wo ihr es gerade hört. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid wirklich die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.